das Agieren und das Umsorgen von Menschen in der letzten Lebensphase ist sehr stark von der Haltung geprägt, dass der Tod und das Sterben ein Teil des Lebens ist. Und was braucht die Familie, was brauchen die anderen Zugehörigen, was braucht aber der Patient selbst auch an Unterstützung? Denn wir sterben so, wie wir gelebt haben, und so bringt jeder auch unterschiedliche Themen mit. Also dieses, nee, danke, wir sterben heute nicht, oder nee, das betrifft mich nicht, das ist ja erstmal was zutiefst Menschliches.
Herzlich willkommen zum Podcast Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche. Wir sprechen hier über Suizidgedanken und Todeswünsche bei alten und kranken Menschen. Wir wollen Hilfen geben, wie Sie als An- und Zugehörige sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen damit umgehen können. Die Themen rund um Todeswünsche, Sterben und Suizid können emotional sehr herausfordernd sein. Wenn du denkst, dass dich das betreffen könnte, höre die Folge bitte zusammen mit einer weiteren Person. Falls du merkst, dass es dir emotional einfach zu viel wird, mache eine Pause. Hilfsangebote für dich und dein Umfeld findest du in der Folgenbeschreibung, so auch die telefonseelsorge.de, die jederzeit erreichbar ist, telefonisch und per Chat. Und nun wünschen wir dir ermutigende Impulse beim Zuhören.
Hallo Philipp.
Hallo Oliver.
Was beschäftigt dich heute?
Ja, auf der Herfahrt hatte ich wieder an meine Ausbildung zurückdenken müssen, und da kam mir die palliative Versorgung in den Kopf.
Palliative Versorgung, was ist das, oder was fällt dir dazu ein in deiner Ausbildung?
Wenn ich an den Stationsalltag zurückdenke und ich mir mitbekommen habe in der Übergabe, okay, Frau XY ist jetzt palliativ, da war das immer eine große Anspannung im Team, hatte man wahrnehmen können, weil es immer gleich hieß, na, da müssen wir nichts machen oder die können wir jetzt nicht sterben lassen. Und für mich als Auszubildender war immer nicht schlüssig, wann entscheidet jemand, ob eine palliative Versorgung eingeleitet wird und wann wird weiter behandelt.
Mhm. Und der Satz, da können wir nichts machen, ist einer, der, also, wo ich gelernt habe, den sollte man eigentlich nicht sagen.
So ist es.
Das ist ja das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Palliative Versorgung, Palliativcare, Palliativmedizin. Was die Begriffe bedeuten, hören wir gleich auch noch. Aber erstmal herzlich willkommen, Boris, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
Genau. Wir haben heute einen Gast, den ich jetzt vorstellen darf. Boris Knopf ist 51 Jahre alt, verheiratet, hat 2 Kinder, ist Krankenpfleger und Palliativcare-Fachkraft. Er ist Ethikberater und Aktivist in der Palliativversorgung seit nunmehr 20 Jahren. Er ist Bereichsleitung in der Patientenversorgung im Palliativteam Frankfurt, Mitgründer des Würdezentrums und von der Letzten Hilfe Deutschland. Er sagt, dort, wo Hilflosigkeit geteilt wird, entsteht Beziehung und oft auch ein Raum für Würde. Herzlich willkommen, Boris.
Hallo, vielen Dank. Danke für eure Einladung. Schön, dass ich heute mit euch sein darf.
Boris, jetzt haben wir schon ganz viele Begriffe zu Palliativcare, Palliativmedizin, palliative Versorgung. Erklär uns und unseren Zuhörern doch mal, was ist das eigentlich?
Ja, ich glaube, am einfachsten ist es erstmal über die Begrifflichkeit zu gehen. Palliativ Care oder Palliativ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ummanteln. Und wenn eine Erkrankungssituation so ist, dass man den Ausgang nicht gut beeinflussen kann und weiß, dass es eine Situation ist, die möglicherweise auch zum Lebensende oder zum Sterben führt, dann kann man versuchen, die Menschen bestmöglich zu umsorgen, bestmöglich zu begleiten, Symptome und Beschwerden zu lindern. Und dieses Umsorgen kann man als Pallium, den Mantel, beschreiben, der die Menschen einfach ummantelt, sie schützen soll, ihnen Schutz und Widerstandskraft gibt für das, was kommt. Auch wenn wir keinen Einfluss darauf haben, wie sich das Wetter gestaltet, ob es regnet, ob es schneit oder ob die Sonne scheint. Deshalb muss man sich immer gut ummanteln.
Mhm. Ja, danke erstmal für die Einordnung. Jetzt habe ich eben von meinem Stationsalltag mal berichten können. Jetzt sagst du, du bist Aktivist und schon relativ lange in der palliativen Versorgung. Kannst du meine Erfahrungen gewisserweise teilen oder siehst du das ganz anders?
Nee, ich glaube, dass ich in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel getan hat. Das Wort Palliativ ist heute kein Fremdwort mehr, sondern viele können mit dem Thema tatsächlich auch was anfangen. Ich glaube, dass sich schon sehr, sehr viel verändert hat, und so wie du es aus dem Stationsalltags beschreibst, hat es ja viel mit Unsicherheiten zu tun, Unsicherheiten, vielleicht auch zu denken, ich mache irgendwas falsch, oder vielleicht auch die Unsicherheit oder den Glauben zu haben, jetzt kann man nichts mehr tun, und das bezieht sich vielleicht auch auf eigenes Versagen. Dabei kann man in der guten palliativen Versorgung, in einem guten Umsorgen viel tun, und man weiß auch aus internationalen Studien, die es dazu gibt, dass wenn man medizinisch die Menschen begleitet, auf der einen Seite mit dem Ansatz, eine Erkrankung zu heilen, diesen palliativen Ansatz sozusagen mitzudenken, auch dazu führt, dass Menschen eine bessere Lebensqualität und auch ein längeres Überleben haben. Von daher hat sich schon sehr viel getan, aber es bleibt ein Weg.
Ja, danke erstmal fürs Teilen. Jetzt hast du die Palliativmedizin schon angesprochen. Palliativcare ist ja aber mehr als nur Medizin. Was gehört noch dazu?
Also ich habe ja den Mantel eben beschrieben, dieses Pallium, dafür zu sorgen, dass Menschen bestmöglich umsorgt werden. Und ich finde, umsorgen ist eine schöne Begrifflichkeit dafür, weil sie beschreibt, dass man den Menschen in dieser Lebenssituation, in dieser letzten Lebensphase, eben in seiner Ganzheitlichkeit beschreiben muss. Die Vorreiterin für die Palliativversorgung, die Grande Dame, ist Cicely Saunders, die über viele Jahrzehnte die Arbeit geprägt hat und in England das erste Hospiz aufgebaut hat. Und von ihr kommt auch diese Bezeichnung, dass man den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit in vier Dimensionen beschreiben kann. Nämlich auf der einen Seite gibt es die körperlichen Symptome und Beschwerden, auf der anderen Seite aber auch die psychischen Beschwerden und Symptome, aber auch das Thema der sozialen Versorgung, des sozialen Umsorgens, das Bedeuten, was bedeutet das für meine Familie, was bedeutet das für mich genauso, aber auch das Thema der Spiritualität. Also nicht nur die Frage, was ist im Hier und Jetzt, sondern auch die große Frage danach zu stellen, was wird dann sein oder was bedeutet das für mich in dem Kontext.
An der Stelle würde mich noch interessieren jetzt gerade, wann entscheidet jemand, ob er in einer palliativen Versorgung ist oder ob er palliativ ist?
Also es ist ein relativ breites Thema, über das wir sprechen können. Ich würde es mal zum Beispiel jetzt auf den Alltag in einem Krankenhaus beschreiben. Wenn aufgrund der Prognose einer Erkrankung, das ist ja eine wissenschaftliche Möglichkeit, Dinge zu betrachten, man ein Stück weit erkennt, ups, da ist eine Erkrankungssituation, die möglicherweise auch dazu führen wird, dass derjenige verstirbt, dann sozusagen die Palliativversorgung mitzudenken, ist gerade in den Kliniken meistens dann noch sehr klar und sehr präsent, weil es da häufig um Patienten geht, die eine Krebserkrankung haben. Aber im Prinzip sind es ja auch Menschen, die eine weit fortgeschrittene, lebensbegrenzende Erkrankung haben, die jetzt keine Tumorerkrankung sein muss. Zum Beispiel eine schwere chronisch obstruktive Lungenerkrankung, also das, was man als COPD bezeichnet, oder eine schwere Herzinsuffizienz, oder einfach auch die Situation, dass Menschen einfach hochaltrig sind und unterschiedliche Beschwerden und Symptome haben.
Richtig. Ja, und vielleicht die Demenz auch noch.
Ja, die demenziellen Erkrankungen natürlich auch noch dazu zu zählen. Und das, was mir nur so wichtig ist, ist die Perspektive klar zu kriegen, dass man nicht, also man kann schwer abgrenzen, wann ist ein Mensch am Ende des Lebens, wann befindet er sich sozusagen im Sterben. In der Sterbephase wird es zwar dann relativ klar und ist auch gut erkennbar, aber wir denken ja immer, dass Medizin eine exakte Wissenschaft ist, aber das hat natürlich auch viel mit den einzelnen Situationen zu tun. Und wir werden als Palliativteam halt dazu geholt, um einfach zu schauen, wie ist die Situation, was braucht es an Unterstützung in der eigenen Häuslichkeit. Das kann in dem Fall vielleicht auch manchmal nur eine Beratung sein, dass man schaut, wie man unterstützen kann. Daraus kann dann aber auch eine Versorgung werden. Genau.
Lasst uns vielleicht an der Stelle mal diese verschiedenen Versorgungsformen erklären für Menschen, die gar nicht im Gesundheitssystem sind. Ja. Weil ich habe den Eindruck, selbst in der Medizin oder jetzt in Krankenhäusern ist oft nicht bekannt, was Palliativmedizin alles für Möglichkeiten hat, auch die Menschen zu Hause zu begleiten. Das finde ich ein total wichtiges Angebot, was ja auch erst einige Jahre alt ist.
Ja, ich würde vielleicht kurz noch mal ein bisschen ausholen zu dem Eingangssatz, den du genannt hattest, Philipp, weil es ja darum geht, einen Raum für Würde zu gestalten. Und die Palliativversorgung, also das Agieren und das Umsorgen von Menschen in der letzten Lebensphase, ist sehr stark von der Haltung geprägt. Jetzt ist ja Haltung irgendwie nichts, was ich mir irgendwie im Supermarkt kaufen kann, sondern Haltung hat ja eine gewisse Einstellung zum Leben dazu. Und dazu gehört erstmal, dass die Haltung besteht, dass der Tod und das Sterben ein Teil des Lebens ist und einfach dazugehört und dass es eine Natürlichkeit im Umgang damit braucht. Eine weitere Begrifflichkeit, die ich gerne dann noch einführen würde, weil es jetzt gut dazu passt, ist im Prinzip diese hospizliche Haltung, also wo die Palliativversorgung diesen Ansatz des Ummantelns beschreibt, den wir gerade miteinander gesprochen haben, so ist diese hospizliche Haltung auch ganz stark geprägt davon, quasi Menschen bestmöglich zu umsorgen, zu begleiten und diese Haltung dazu zu haben. Und in diesem Wegen von guter, palliativer und hospizlicher Arbeit gibt es in Deutschland unterschiedliche Versorgungsstrukturen. Die sind in jedem Land ein bisschen unterschiedlich organisiert. Hier in Deutschland ist es erstmal so, dass die ganze Palliativversorgung und das ganze hospizliche Handeln erstmal aus dem Ehrenamt kommt. Das heißt, in jeder größeren Stadt gibt es normalerweise einen Hospizdienst, in dem sich Menschen ehrenamtlich engagieren, die Sterbebegleitung machen, die begleiten und unterstützen können. Mhm. Die findet man erstmal in jeder größeren Stadt als Struktur. Das heißt, das sind die Ehrenamtlichen, die dort unterwegs sind, also Menschen, die das in ihrer Freizeit tun. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich noch unterschiedliche institutionelle Einrichtungen, die unterstützen können. Das, was den Zuhörern wahrscheinlich am meisten bekannt sein wird, ist ein stationäres Hospiz. Ja. Hospiz ist eine Einrichtung, in der man am Ende des Lebens sein kann, in denen Pflegekräfte vor Ort sind, aber auch Ehrenamtliche vor Ort sind, die unterstützen und begleiten können und der Arzt dazu geholt wird, wenn er gebraucht wird. Aber das Hospiz ist im Prinzip das, was man im Mittelalter eine Herberge genannt hat, also ein Ort, an dem Menschen sein können, die dort meistens als Gäste in diesem Hospiz sind und dort begleitet werden, wenn klar ist, dass sie im Sterben liegen, aber nicht zu Hause versorgt oder umsorgt werden können. Das ist quasi das Hospiz.
Und die Atmosphäre, also ich war, glaube ich, nur einmal wirklich im Hospiz.
Echt?
Und ich habe so gedacht, oh, das könnte auch so eine, ja, zwischen Ferienwohnung und Hotel sein, wenn nicht die Bewohner wären, aber so von der Einrichtung macht es nicht den Eindruck eines Krankenhauses, sondern eher eines, naja, angenehmen Ferienaufenthalts.
Naja, es sind eben genau diese Orte des Lebens, so würde ich es beschreiben, die darauf fokussiert sind, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die dort umsorgt werden, die bestmögliche Lebensqualität haben. Und in einem Hospiz oder bei uns im Palliativteam wird auch gelacht und gelebt. Man hat ja immer so eine Vorstellung, dass man denkt, ups, jetzt reden wir vom Sterben, das muss irgendwie alles ganz fürchterlich schlimm und traurig sein. Die Schwere hat das Thema an sich. Der Umgang und die Haltung prägt, wie damit umgegangen wird in den jeweiligen Bereichen. Und wenn wir nochmal so ein bisschen auf die anderen Versorgungsmöglichkeiten fokussieren wollen, dann gibt es zum Beispiel noch die Palliativstationen. Das sind spezielle Stationen innerhalb von Krankenhäusern, die daraufhin ausgerichtet sind, Menschen in der letzten Lebensphase zu begleiten. Die sind eigentlich nicht als Ort des Sterbens gedacht. Traditionell sterben da natürlich auch Menschen. Aber sie sollen eher dafür sorgen, dass die Symptome und die Beschwerden behandelt werden und die Menschen dann vielleicht in eine andere Versorgungsstruktur übergeleitet werden können. Und dann gibt es quasi noch sogenannte Konsiliardienste. Also es gibt auch Palliativdienste, die quasi in einem Krankenhaus Besuche machen und sich das angucken, ob Menschen eine Unterstützung brauchen. Und dann gibt es die Struktur, in der wir unterwegs sind. Das sind die sogenannten Palliativteams. Und diese Palliativteams bestehen aus Ärzten, Pflegekräften, manchmal auch Sozialarbeitern und anderen unterstützenden Kräften und sollen dafür sorgen, dass die Menschen, die Gesundheitsversorgung zu Hause organisieren, also der ambulante Pflegedienst zum Beispiel, das kennen ja die Menschen, oder der Hausarzt, und vor allem die An- und Zugehörigen optimal unterstützt werden, damit jemand in der letzten Lebensphase auch in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann.
Und das finde ich sehr erstaunlich, muss ich sagen, dass so eine komplexe Versorgung mit so vielen Akteuren auch in der Häuslichkeit stattfinden kann.
Ja.
Und ja, also ich finde es auch total wichtig und ich merke, das ist oft noch unbekannt, dass es so ein Angebot gibt. Der Mensch mit der unheilbaren Erkrankung und die Angehörigen haben 24 Stunden eine Telefonnummer, wo sie anrufen können, wo das Team, das das familiäre System kennt, zu erreichen ist. Also das finde ich total klasse. Ja, und das andere, was ich da vielleicht noch ergänzen wollte, das Stichwort dazu ist SAPV. Also das wissen, glaube ich, manche Laien schon. Oder es wäre jetzt der Ausgangspunkt für eine Internetrecherche, SAPV, diese vier Buchstaben einzugeben und den nächsten Ort. Dann weiß man, wo das Team in der nächsten Nähe ist. Aber was heißen die vier Buchstaben?
Genau, also die vier Buchstaben bedeuten spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das ist ein Gesetzesanspruch, den es schon seit 2007 gibt im Sozialgesetzbuch, dass Menschen, die eben eine weit fortgeschrittene und lebensbegrenzte Erkrankung haben, auch das Recht haben, in ihrer eigenen Häuslichkeit zu sein. Und eigene Häuslichkeit sind immer die Orte, an denen die Menschen leben. Das heißt, das kann zum Beispiel bei den Menschen zu Hause sein, das kann aber auch zum Beispiel in Einrichtungen der Eingliederungshilfe sein, also in Behinderteneinrichtungen zum Beispiel oder in Pflegeeinrichtungen, stationären Pflegeeinrichtungen oder zum Beispiel auch in stationären Hospizen kann so ein Palliativteam auch mitversorgen und mit unterstützen, wenn die Menschen komplexe Symptome haben, also Beschwerden, die nicht einfach so zu behandeln sind. Und ich glaube, die große Kraft in diesem Ansatz von Palliativmedizin, so beschreibe ich das eigentlich immer sehr, sehr gerne, ist zu sagen, die Symptome können gut behandelt werden. Sie können vor allem frühzeitig auch erkannt werden und antizipiert werden. Das heißt, dass die Stärke von so einem Palliativteam ist, einfach nach den Menschen zu schauen, was könnten für Situationen auftreten und wie bereiten wir uns auf diese Situation vor? Wie bereiten wir uns auf diese letzte Reise vor, um im Prinzip mal in diesem Bild zu bleiben. Und was braucht die Familie, was brauchen die An- und Zugehörigen, was braucht aber der Patient selbst auch an Unterstützung? Und das kann sehr, sehr vielfältig sein, denn wir sterben so, wie wir gelebt haben, und so bringt jeder auch unterschiedliche Themen mit.
Jetzt hast du schon den Menschen ein bisschen angesprochen. Erstmal danke, dass du uns abgeholt hast an der Stelle und ein bisschen eingeführt hast, wie vielfältig die Versorgung von Menschen am Lebensende sein kann und wo die stattfinden kann. Jetzt sind wir hier in unserem Podcast zu Themen rund um den Suizidwünschen und den Todeswünschen. Und in dem Zusammenhang wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, welche Todeswünsche am Lebensende auftauchen können. Was begegnet dir oder was hörst du aus den Teams in der Arbeit? Ist das ein Thema?
Also der Umgang mit Todeswünschen ist bei uns in den Teams immer ein Thema, weil natürlich jeder Mensch zunächst erstmal aus einer ganz natürlichen Überzeugung heraus keinen Bock hat, sich mit dem Thema Tod und Sterben zu beschäftigen. Also dieses, nee, danke, wir sterben heute nicht oder nee, das betrifft mich nicht, das ist ja erstmal was zutiefst Menschliches. Also ich will das überhaupt nicht bewerten, sondern ich denke erstmal, okay. Die Menschen haben keine Vorstellung davon, wie es sein könnte. Wir haben das als Gesellschaft verlernt. Wir haben uns mit dem Thema über viele Jahre nicht mehr richtig beschäftigt. Wir haben den Tod teilweise auch wirklich institutionalisiert. Viel Sterben ist in den Krankenhäusern passiert. Das heißt, wir müssen etwas lernen, das uns eigentlich schon ein Stück weit innewohnend ist. Und so haben wir viele Menschen in einer sehr individualisierten Gesellschaft, da werdet ihr sicher in einem Podcast auch drüber sprechen, weil es immer wieder aufkommt, dieses Thema, die sagen, jetzt ist klar, dass ich irgendwie versterbe und ich habe eine große Angst und bevor ich sozusagen das aushalte, was da ist, dann will ich lieber nicht mehr da sein. Also ich habe das früher auf der Intensivstation, auf der Intensivstation gearbeitet und da gab es eine ältere Dame, als ich dort gearbeitet habe, die mich dann angeguckt hat und gesagt hat, junger Mann, gäbe sie mir die Spritz, dass ich nicht mehr bin. Und ich glaube, das ist was es sehr, sehr gut beschreibt, nämlich die Angst vor Beschwerden, die Angst vor Symptomen, die Angst davor, alleine zu sein, die Angst davor, etwas aushalten zu müssen, was ich nicht aushalten möchte. Und da setzt erstmal unser Ansatz von guter Palliativcare an, nämlich ein Stück weit erstmal den Menschen, die zu uns kommen, die schon eine weit fortgeschrittene Erkrankung haben, zunächst erstmal zu erklären und zu beschreiben, dass man die Symptome und Beschwerden behandeln kann, gut damit umgehen kann, ihnen zu erklären, was unser Angebot der Unterstützung ist. Und ihnen auch den Raum zu geben, dieses Vertrauen auch aufzubauen, dass sie eine bestmögliche Begleitung haben. Also wir sind nicht bei schöner Sterben, sage ich immer sehr, sehr gerne. Das heißt, Sterben bleibt an sich eine große Herausforderung für jeden Menschen im Sein. Das wird es auch für mich sein, das wird es auch für euch sein. Aber ein Stück weit damit umzugehen, den Menschen zu erklären, was es für Angebote gibt. Und wenn man das tut, dann habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen Abstand von diesen Todeswünschen nehmen. Das heißt, es geht mir in der Perspektive nicht darum, es jemanden auszureden im Sinne von einem Geschäftsmodell zu sagen, das müssen sie alles gar nicht, weil wenn wir kommen, wird alles gut. Aber zu sagen, damit du für dich entscheiden kannst, musst du erstmal wissen, worum es sozusagen geht. Denn eine freie Entscheidung braucht auch die Beschäftigung mit dem Thema. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel auch bei Letzte Hilfe mit so aktiv bin. Also bei der Idee von Letzte-Hilfe-Kursen.
Was ist das?
Ja, erzähl ich bestimmt gleich. Mach dir mal. Ich will nicht vom Thema wegführen, sondern du hast Fragen zu den Todeswünschen.
Genau, also diese Todeswünsche, wenn ich es so mal aufgenommen habe und versuche zusammenzufassen,
ja,
zu sagen, Ängste vor dem Sterben sind normal.
Ja.
Und was hilft, ist ein Vertrauensaufbau, dieser Beziehungsaufbau, den ihr den Menschen anbietet. Und das hilft zumindest mal ein Gegengewicht gegen die Angst, und Ängste kommen immer wieder in dem Sterbeprozess vor.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den wir jetzt miteinander rausgearbeitet haben. Und ich würde den noch um einen Punkt ergänzen, der mir in den Versorgungen immer wieder auffällt und der auch mittlerweile gut wissenschaftlich betrachtet wird. Das ist sozusagen die Wahrnehmung dieses Ich bin zu nichts mehr nütze. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, jetzt kriegt das Gespräch nochmal eine andere Tiefe, aber wir leben in einer Gesellschaft, die stark auf Leistung getrimmt ist. Und in einer Leistungsgesellschaft bin ich als derjenige, der nichts mehr dazu beiträgt, zunächst erstmal für niemanden irgendwie von Vorteil, sondern ich habe das Gefühl, ich falle anderen zur Last.
Ja.
Und das ist auch das, was ganz viele Menschen beschreiben. Und da ist es wichtig, da gibt es auch einen schönen Ansatz der sogenannten würdezentrierten Therapie von Chochinov, einem Psychiater aus Kanada, quasi einem Kollegen von dir, Oliver, der sich mit dem Thema auch beschäftigt und sagt, wir müssen den Menschen ein Stück weit aber auch erklären und beschreiben, wie viel Gutes sie schon innerhalb dieser Gesellschaft geleistet haben. Und dass es normal ist, dass wir in dieser letzten Phase des Lebens auch in so einer, wir nennen das radikalen Angewiesenheit sind. Also wir sind unser Leben lang ja ein Stück weit angewiesen, aber in diesem Ansatz der radikalen Angewiesenheit ein Stück weit mit den Menschen umzugehen, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Perspektive, die auch dazu hilft, nochmal für sich selber gut zu reflektieren und zu unterstützen.
Mhm. Finde ich einen total wertvollen Impuls, diese Wertschätzung. Und wir haben das Thema, wie viel Wert hat ein Mensch, ja auch beim Thema Berentung, Arbeitslosigkeit, ja, und die dann auch ein kleiner oder größerer Beitrag zum Thema Suizidalität sein kann bei Menschen, die gar nicht in der
absolut
palliativen Lebenssituation sind.
Ja.
Und das Zweite dachte ich noch, als du das jetzt gerade gesagt hast, den Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung Wertschätzung entgegenzubringen. Und da sollten wir als Gesellschaft viel mehr Wertschätzung den Menschen entgegenbringen, die das tun, nämlich den Pflegekräften. Ja, wo ich glaube, da hängt was in unserer Gesellschaft. Gehen wir jetzt schon wieder über das Thema des Podcasts hinaus oder das, aber das ist auch noch was, wo, wenn wir die Pflegekräfte nicht wirklich als Gesellschaft wertschätzen, wie sollen die denn dann Wertschätzung den Bewohnern, den Sterbenden, den pflegebedürftigen Menschen entgegenbringen können?
Also ich würde grundsätzlich tatsächlich noch ein bisschen weitergehen. Weil in der Perspektive, sich damit zu beschäftigen, ist es ja so, dass wenn wir auf die Welt kommen, wir immer angewiesen sind. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Und wir sind so bemüht darum, autonom zu werden. Also ich muss lernen, alleine Fahrrad zu fahren, ich muss vielleicht lernen zu schwimmen, ich muss lernen, alleine in die Schule zu gehen. Ich muss ganz viel lernen, mein ganzes Leben lang. Und viele dieser Bestrebungen sind davon geprägt, dafür zu sorgen, dass es mir selber gut geht und dass ich autonom und selbstbestimmt bin. Und grundsätzlich ist es aber so, wenn Menschen in schwerer Krankheit sind oder wenn sie im hohen Alter sind oder wenn sie im Sterben sind, dann sind sie halt sehr, sehr stark angewiesen, nämlich angewiesen darauf, dass andere Menschen sie unterstützen und begleiten. Wenn wir als Gesellschaft verstehen würden, dass es eine gemeinsame Aufgabe ist, dann würden wir wahrscheinlich mit den Menschen, die diese Begleitung übernehmen, automatisch schon viel wertschätzender umgehen. Das ist sozusagen die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist, ich glaube, wir sollten genau mit solchen Podcasts wie mit dem hier, aber auch mit unseren anderen Aktivitäten dafür sorgen, die Natürlichkeit im Umgang mit Tod und Sterben einfach in die Gesellschaft zu tragen, damit jeder ein Stück weit auch versteht, dass es in meiner Verantwortung liegt, dafür zu sorgen, dass Autonomie, Selbstbestimmung am Ende des Lebens auch gelingen kann. Also ich kann nicht mein Leben lang vor mich hinleben, mit niemandem drüber sprechen, was ich möchte oder was ich nicht möchte und mich dann mal am Ende, wenn ich vielleicht bei meinem Herrgott bin, darüber beschweren, dass ich nicht so behandelt worden bin, wie ich mir das vielleicht für mich selber gewünscht habe, weil ich nie mit jemandem drüber gesprochen habe. Das ist aber eine Zumutung. Es ist eine Zumutung für die Menschen, sich damit auseinanderzusetzen. Und je früher dass man das tut, am besten schon zu Schulzeiten, so wie der Sexualkundeunterricht dazugehört, so muss auch das Thema Tod und Sterben mit in die Gesellschaft kommen. Diese Verantwortlichkeit für sich selber zu übernehmen, da, glaube ich, lässt sich viel drehen. Und das knüpft nochmal an das, was du vorhin gesagt hast, Philipp, nämlich mit der Frage, was konnte bisher erreicht werden? Ich glaube, es konnte eine gute Verbesserung der Versorgungsqualität erreicht werden in Deutschland. Und es ist unsere Aufgabe, die wir es tun, immer darüber zu sprechen, dass es unser aller Aufgabe ist. Es ist nicht der Aufgabe des Einzelnen, sondern es ist unsere aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir uns Menschen in der letzten Lebensphase gut zuwenden.
Vielen Dank erstmal fürs Teilen, Boris. Gerne. Kommen wir erstmal zu unserer ersten Rubrik der Folge.
Halbzeitcheck.
Boris, was motiviert dich in der Suizidprävention?
Also das, was mich am allermeisten motiviert, ist dafür zu sorgen, dass entstigmatisiert wird. Ich selber habe Suizid im eigenen familiären Umfeld erlebt und ich habe auch erlebt, wie es stigmatisierend wirkt und wie quasi damit umgegangen wird. Und ich glaube, wir müssen einfach eine Natürlichkeit im Umgang damit kriegen. Ich war letztens bei einer Veranstaltung, habe einen Letzte-Hilfe-Kurs gehalten und dann hat ein relativ junger Teilnehmender gesagt, ja, also das mit dem Selbstmord, das ist ja irgendwie alles total schwierig und schlecht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, guck mal, die Begrifflichkeit Mord beschreibt erstmal eine Motivation aus niederen Beweggründen. So ist Mord, glaube ich, definiert. Und vielleicht ist unser erster Ansatz eben nicht mehr von Selbstmord zu sprechen, sondern vielleicht von Selbsttötung oder Suizid zu sprechen und damit einfach dafür zu sorgen, dass wir merken, wie Sprache auch unser Handeln prägt. Und in dieser hochindividualisierten Gesellschaft, in der wir uns über das Gendern unterhalten, in der wir uns darüber unterhalten, wie die Bedürfnisse des Individuums so gut wie möglich auch in einer Gemeinschaft funktionieren können, ist für mich, glaube ich, der Hauptansatz eben genau dafür zu sorgen, einen natürlichen Umgang damit zu kriegen. Das heißt, für mich ist es erstmal der wichtigste Anteil, es nicht zu bewerten, auch wenn ich selber als Betroffener in Anführungsstrichen für mich einen hohen Ansatz von Trauerarbeit damit verbinde. Also für mich ist Trauern immer Arbeit, die geleistet werden muss, damit umzugehen. Aber ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es eben in der Gesellschaft nicht mehr so stigmatisiert wird, dass es natürlich eine Natürlichkeit im Umgang gibt und dass es nicht immer nur die Frage ist, hat jemand ein körperliches Leiden oder hat jemand vielleicht auch ein psychisches Leiden? Also aus diesen Bewertungsmustern und Schubladen rauszugehen. Das motiviert mich.
Dankeschön.
Gerne.
Jetzt ist schon ein paar Mal das Stichwort heute in der Folge fallen, der letzten Hilfe. Ja. Jetzt bist du ja Mitgründer und Gesellschaft der letzten Hilfe.
Ja.
Was ist das?
Genau, also die Idee ist ganz wunderbar und kommt von Georg Bollig, ist ein Intensiv- und Palliativmediziner aus Schleswig. Das ist sozusagen nicht meine Idee oder unsere Idee, sondern wir sorgen dafür, dass die Idee sich verbreitet. Und die Idee ist ganz einfach, nämlich genau wie man einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, um in 4 Stunden zu lernen, wie man jemanden im Notfall das Leben retten kann, genauso sollte man einen Letzte-Hilfe-Kurs besuchen, damit man in 4 Stunden lernen kann, wie man sich einem Menschen im Sterben zuwendet. Und da gibt es 4 Module in diesem Kurskonzept und in dem Modul 1 geht es erstmal darum zu verstehen, dass Sterben Teil des Lebens ist. Im Modul 2 geht es darum, ein Stück weit Vorsorgen und Entscheiden zu besprechen. Also dass wir brauchen eine Patientenverfügung, wir brauchen eine Vorsorgevollmacht, wir müssen selber Verantwortung übernehmen bis hin zur Frage, wer kann uns helfen? Also diese Eingangsfrage von euch, wie sieht Versorgungssituationen oder Strukturen überhaupt in der Palliativversorgung aus, zu erklären, bis hin zur Frage, wie können Symptome behandelt werden? Was kann ich selber als An- und Zugehöriger tun, zum Beispiel eine gute Mundpflege zu machen oder Auskunft darüber zu geben, was machen der Philipp oder was mag denn der Oliver? damit gut umgehen zu können, bis hin zur Frage, was man tut, wenn jemand verstorben ist. Was man in der Trauer tun kann, wie die Regeln in Deutschland sind, was ist denn eigentlich eine Leichenschau, wer macht denn die und wie funktioniert denn das, bis hin zur Frage, was muss man rund um Bestattung wissen. Und dieses Kurskonzept gibt es deutschlandweit, gibt es mittlerweile weit über 6000 Kursleitende für diese Kurse. Über die Internetseite www.letztehilfe.info kann man oder letztehilfe.de kann man Kurse in seiner Nähe finden. Die gibt es als normale Kurse, aber auch als Online-Kurse, zum Beispiel für pflegende Angehörige. Gibt mittlerweile Kurse für Kinder und Jugendliche, gibt aber auch Kurse für professionelle Hilfe. Warum? Nicht jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, hat vielleicht einen natürlichen Umgang mit dem Thema Tod und Sterben. Kurse wie Diversität gibt es mittlerweile noch, gibt Kurse in einfacher Sprache. Also das Kurskonzept wächst und dieses Kurskonzept, so wie wir das entwickelt haben und wie es mit viel Erfolg hier in Deutschland auch ein Stück weit umgesetzt wird, gibt es mittlerweile in 24 Ländern auf der Erde. Und ist halt eine Möglichkeit sozusagen damit umzugehen. Es gibt auch andere gute Konzepte, aber das ist eine davon.
Das heißt, das, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, ihr bringt das Thema damit wieder zurück in die Gesellschaft.
Ja, ganz genau.
Thema Tod, Trauer und Umgang mit Sterben.
Ja.
Und befähigt innerhalb von 4 Stunden Leute dazu, mit Menschen zum Thema Sterben wieder umzugehen.
Naja, vor allem, ich würde mal sagen, wir befähigen sie nicht, sondern wir laden sie dazu ein, sich offen zu machen und zu sagen, ich werde versuchen, meinen Teil dazu beizutragen. Also zu jedem Thema, das man in so einem Kurs anspricht, könnten Palliativmediziner und Pflegekräfte, Sozialarbeiter wahrscheinlich 2 Wochen am Stück sprechen. Mhm. Es geht einfach nur darum, wir haben in Deutschland eine gute Struktur von hospizisch-palliativer Begleitung. Und wir erleben es immer noch, dass die Menschen dieser Struktur zu spät zugeführt werden, also dass sie zu spät Unterstützung haben. Und vieles davon könnte sozusagen gut aufgegriffen werden, wenn man sich einfach dem Thema vorher zuwendet, so wie du das in dem Einleitungssatz ja auch gesagt hast. Also, dass man ein Stück weit Hilflosigkeit teilt und versucht einfach miteinander in Austausch zu kommen. Die Herausforderung im Umgang mit Tod und Sterben, die wird auf jeden Fall bleiben. Das ist nicht das Thema. Aber es geht einfach darum, die Menschen zu ermutigen. Es ist ein Mutmachkurs. Es ist vielleicht das kleine Einmaleins der Sterbebegleitung, sagen wir immer.
Also ich fand den Letzte-Hilfe-Kurs auch total gut. Und du machst ja dafür Mut. Würdet ihr sagen oder würden wir sagen, wir mutigen alle, daran teilzunehmen?
Ja.
Also soll jeder?
Ja.
Ab wie viele Jahre?
Dieses Kurskonzept, Letzte-Hilfe-Kurse, fängt mit 8 Jahren an. Mhm. Das heißt, Drittklässler könnten rein theoretisch schon gut an den Kursen teilnehmen. Nicht nur rein theoretisch, sondern auch praktisch.
Ja.
Geht in jedes Alter. Also ich kann mich an eine 96-Jährige in einem Kurs erinnern, die zu mir gesagt hat, ja, ich will mal wissen, wie das dann so geht bei den anderen. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, die hat eine gesunde Einstellung auch zum Leben, vielleicht auch eine gesunde Einstellung zum Sterben. Es gibt viele gute Angebote in Deutschland. Es muss jetzt nicht nur Letzte Hilfe sein, es gibt auch andere gute Angebote. Aber das ist sozusagen eine Möglichkeit, mit dem wir den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die hospizisch und palliativ arbeiten, sowas wie einen Bauchladen an die Hand geben, damit sie eine gute Möglichkeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich möchte jeden ermutigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn es ein Letzte-Hilfe-Kurs ist, umso besser. Und mir geht es immer darum, dass die Kurse zu den Menschen kommen. Also es geht jetzt nicht darum, dass es sozusagen ein Ort ist, wo man sagt, da muss ich jetzt hin, weil der ist jetzt irgendwie in einem Hospiz. Wobei, dann könnte man ja sehen, wie schön es in einem Hospiz ist. Aber mir machen Kurse Spaß, die für FSJler sind. Mir machen Kurse Spaß, die in Buchläden sind. Mir machen Kurse Spaß, die hier bei uns im Würdezentrum angeboten werden und so weiter und so fort. Niedrigschwellig. Und
für Menschen, die auch mitten im Leben stehen, wo vielleicht gar nicht abzusehen ist, dass die Eltern jetzt irgendwann sterben werden.
Ja, umso besser.
Es ist gut, sich auch in der Mitte des Lebens damit zu beschäftigen.
Definitiv. Ja. Vor allem zu wissen, wo meine eigenen Verantwortlichkeiten liegen, wo ich Verantwortlichkeit für mich selber wahrnehmen muss. Definitiv.
Ein Teil im Kurs ist ja auch so ein Netz oder eine Sorgebeziehung.
Ja.
Was hat das damit auf sich?
Also grundsätzlich, glaube ich, ist es so, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass hospizisch und palliative Arbeit viel fachliche Arbeit ist, wo man sagen kann, da werden die Menschen gut begleitet, sie kriegen eine gute Behandlung von Symptomen. Aber vieles ist sozusagen Beziehungsarbeit, nämlich Beziehungsarbeit, Hilfe zulassen zu können, sich Unterstützung einzuholen. Und mit diesem Hilfenetz geht es uns vor allem erstmal darum, dass es darum geht, dass erstmal jeder sich mit dem Thema beschäftigt und dass in so einem Hilfenetz Unterstützungsangebote da sind, dass der Pflegedienst weiß, was er machen soll, dass der Hausarzt involviert ist, dass das Palliativteam involviert ist, dass aber auch die Nachbarn involviert sind, dass es sozusagen sowas wie eine sorgende Gemeinschaft gibt, das, was man neudeutsch Caring Communities nennt, dass er eigentlich ursprünglich auch von der WHO als Initiative für Schwellenländer gegründet wurde, aber wir extrem hohen Bedarf haben, uns als Gemeinschaft auch sorgend umeinander zu kümmern. Und dazu sind solche Konzepte ganz, ganz toll. Also es ist nicht die Aufgabe von einem, sondern es ist die Aufgabe von vielem. So wie man, glaube ich, in diesem afrikanischen Sprichwort ja irgendwie immer sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, so braucht es vielleicht auch ein ganzes Dorf, um jemanden, der in der letzten Lebensphase ist, so gut wie möglich zu begleiten. Das ist der Wunsch, das ist die Vision, das ist die Haltung, die dahinter steht.
Jetzt hast du das Thema der Hilfen schon angesprochen. Damit kommen wir zu unserer zweiten Rubrik in der Folge, den Hilfsangeboten.
Hilfsangebote der Folge.
Was hast du für uns für ein Hilfsangebot heute mitgebracht?
Also zum einen ist es mir erstmal wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es Versorgungsstrukturen und Unterstützungsangebote von hospizisch und palliativer Begleitung sozusagen in ganz Deutschland gibt, auf der ganzen Welt gibt. Wichtig wäre mir da vor allem den Wegweiser zu nennen, also der Wegweiser Hospiz- und Palliativmedizin, den findet man auch auf der Homepage, die heißt www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de. Das ist sozusagen eine Anlaufstelle von den beiden großen Fachgesellschaften, also dem DHPV, dem Deutschen Hospiz- und Palliativverband, als auch der DGP, der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, damit Menschen bundesweit Unterstützungsangebote finden und suchen können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das andere Angebot, was ich ja mitgebracht habe, sind die Letzte-Hilfe-Kurse als Angebot der Unterstützung. Das wären, glaube ich, so jetzt die Themen, die von denen ich sagen würde, bundesweit ist, glaube ich, der Wegweiser erstmal wichtig. Und nochmal den Fokus darauf zu haben, es geht nicht darum, dass wir keine Versorgungsstrukturen haben, sondern es geht darum, dass die Menschen sich dem Thema erst zu spät zuwenden und dass man Unterstützungsangebote braucht. Das ist ja sozusagen das Konzept, das ihr in der Suizidprävention auch habt. Von daher, glaube ich, ist das ein total gut ergänzendes Konzept.
Ja. Also ich denke auch, das ist ein wichtiges Thema auch in der Suizidprävention, sich auf den eigenen Tod vorzubereiten, und da können die letzten Hilfekurse eine gute Maßnahme auch sein. Ja, die Links findet ihr dann alle in den Folgenbeschreibungen. Lasst uns zum Schluss nochmal praktisch werden. Was können Angehörige tun, wenn man merkt, oh, der Tennisfreund hat jetzt eine unheilbare Erkrankung? Wie begegne ich dem Karl-Heinz? Wenn Tante Martha sagt, ich will nicht mehr leben, was können die Angehörigen, was können die Freunde aus dem Sportverein, die Familienangehörigen, das ganze Umfeld, die Caring Community, was können die tun? Was sollen die tun oder was sollen sie auch nicht tun?
Ich würde erstmal anfangen mit dem authentischen, offenen Umgang damit. Also diese Aussage aus so einer Unsicherheit heraus, wird alles gut oder das kriegen wir schon hin oder das passt schon alles, sondern ein Stück weit vielleicht auch die eigene Ohnmacht zu beschreiben. Zu sagen, ich habe gehört, dass du irgendwie schwer krank bist, das macht mir totale Sorgen. Ich bin auch unsicher, was ich machen soll, aber gibt es irgendwas, was ich Gutes für dich tun kann? Wir leben ja von Beziehungen als Menschen. Also wir leben ja nicht in irgendeiner Erdhöhle, sondern wir sind ja beziehungsgetriebene Menschen, die auch die Unterstützung und die Begleitung brauchen. Das heißt, auf der einen Seite erfordert es natürlich den Menschen, der bereit ist, Hilfe und Unterstützung auch zu holen und Hilfe zuzulassen. Das ist was im Übrigen gar nicht so einfach ist. Bis hin zur Frage auch, wie kann ich selber etwas mit einbringen? Also Sei es jetzt der Nachbar, wo ich sage, kann ich euch mal einen Kasten Wasser holen? Sei es die Idee zu sagen, ich habe gehört, da gibt es so eine Hospizinitiative hier in der Nachbarschaft. Vielleicht könnt ihr ja auch ein bisschen unterstützen. Das Angebot, die Offenheit in der Kommunikation, sich sozusagen gegenseitig zuzuwenden, sich gegenseitig ein Stück weit auch verletzlich zu zeigen und offen in der Kommunikation zu sein, ist das, was wir sozusagen brauchen. Wir sind niemand, der quasi angewiesen darauf ist, dass jemand einfach wegschaut und lieber gar nichts sagt. Und das erleben wir auch immer bei oder häufig auch dann bei Trauerfeiern, dass es so eine Unklarheit gibt, wie gehen wir jetzt eigentlich miteinander um, wie wollen wir uns jetzt gegenseitig zuwenden. Und ich finde, das Wichtigste ist erstmal, vielleicht auch die eigene Betroffenheit auch auszudrücken, authentisch zu sein und Unterstützung anzubieten.
Ja, also das muss ich sagen, da ist mir gerade eine Situation eingefallen, als ich den Letzte-Hilfe-Kurs bei euch hier gemacht habe.
Ja.
Da sagte ich, ein Bekannter von mir, mit dem ich mal früher ein paar Seminare zusammen gemacht habe, der hat eine unheilbare Erkrankung und ich weiß nicht, wie ich ihm begegnen soll. Ja, ist sicherlich gut 300 Kilometer auseinander. Ja, und wo ich gemerkt habe, oh, es fällt mir total schwer, obwohl ich ja sonst mit ganz vielen Patienten rede und in schwierigsten Situationen versuche, irgendwie noch die richtigen Worte zu finden. Aber da ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen. Und ich glaube, so die Botschaft, irgendwas zu tun, irgendein kleines Lebenszeichen, eine Postkarte zu schicken, ja, oder heute wird man WhatsApp schicken oder was, ja, auch immer, ist besser als nichts zu tun.
Ja. Also diesen Ansatz zu haben, aktiv damit umzugehen, ist, glaube ich, immer gut. Aber die Menschen sind einfach auch sehr unterschiedlich und die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Und wir müssen auch nochmal für uns ein Stück weit klarkriegen, dass auch wir, so wie du jetzt als Psychiater, selber auch ja sterbliche Menschen sind. Das heißt, unabhängig davon, dass ich mich beruflich jeden Tag mit dem Thema Tod und Sterben beschäftige, bin ich ja selber ein sterblicher Mensch. Ich lebe sozusagen mit anderen Menschen in Beziehung und wenn Sterben um mich rum in meiner eigenen Umfeld sozusagen stattfindet, dann macht das etwas auch für mich mit mir und dann bin ich auch genauso verletzlich, wie ihr das auch seid. Und das ist auch gut so.
Ja.
Das macht einen auch sehr demütig im Übrigen. Ja.
Boris, ich danke dir total für dein Kommen. Das war ein super spannender und wertvoller Austausch mit dir. Wir haben für dich auch wieder eine Abschlussfrage vorbereitet. Für unsere Zuhörende, wie entspannst du heute?
Ja, also ganz praktisch. Wenn ich heute Abend zu Hause bin mit meiner Family, habe ich oben in einem Zimmer einen Schallplattenspieler stehen und da liegen gerade Schallplatten, die ich zum Hören bereit habe. Und da werde ich mir, glaube ich, heute Abend nochmal eine Schallplatte sozusagen reinziehen. Dann, weil dabei kann ich sehr gut entspannen.
Dann wünschen wir dir viel Spaß beim Entspannen.
Danke.
Danke, dass du da warst.
Ja, danke schön.
Ja, Oliver, und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder.
Genau.
Danke für den Austausch.
Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir möchten wissen, wie unser Podcast Lebensmüde – Gespräche über Suizid und Todeswünsche ankommt. Daher bitten wir euch um eine Beteiligung an unserer anonymen Umfrage unter podcast.würdezentrum.de. Und Würdezentrum schreibt ihr natürlich mit UE. In der Beschreibung findest du dann Hilfsangebote. Ein bekanntes ist zum Beispiel die Telefonseelsorge, erreichbar unter telefonseelsorge.de, telefonisch, online oder auch per Chat. Du möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann abonniere doch den Kanal und empfiehl unseren Podcast gerne weiter. Lebensmüde – Gespräche über Suizid und Todeswünsche findest du auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Im Würdezentrum bieten wir Schulungen und Seminare für Gesundheitsprofis und auch Laien an. Wir bieten aber keine individuelle Beratung oder Behandlung an. Lebensmüde – Gespräche über Suizid und Todeswünsche, ein Podcast des Würdezentrums. Zahlreiche Menschen haben uns begleitet und unterstützt. Unser besonderer Dank gilt, neben unseren Gästen, dem Gesundheitsamt Frankfurt sowie dem Magistrat der Stadt Frankfurt.